Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Thorsten Wirzog, der Geschäftsführer des WVV Gesundheitsnetzwerks. Mit ihm sprechen wir über das Intensivstärkungsgesetz und Einsparungen durch die Krankenkassen. Herr Wirzog, herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Schön, Sie wiederzusehen. Ich habe gehört, Sie waren so vor ungefähr 3 Jahren schon mal bei uns.
Genau, vielen Dank, dass ich hier sein darf. 2021 war ich das letzte Mal.
Wunderbar, dann schön, dass Sie heute die Zeit finden. Und es geht heute um ein sehr interessantes Thema. Und zwar sprechen wir über das Intensivstärkungsgesetz. Was das genau bedeutet, da werden wir gleich ein bisschen tiefer eingehen. Es geht also um die Pflege von Menschen und alles, was damit zu tun hat, Gesetze und so weiter und so fort. Aber als erstes möchten wir Sie ein klein wenig kennenlernen. Und zwar sind Sie seit über einem Jahrzehnt in der Pflege und Rehabilitation von Menschen. Dort arbeiten Sie sehr intensiv. Und jetzt sprechen wir mal über dieses Gesetz, was ich anfangs erwähnt habe. Und zwar unter Jens Spahn wurde dieses Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz, das muss ich sogar ablesen, in Kraft gesetzt. Herr Wirzog, was bedeutet dieses Gesetz? Was sagt es aus und was sind hier die Ziele?
Ja, das Gesetz wurde ja 2021 beschlossen damals. Damals haben wir uns noch in der Corona-Pandemie befunden. Dementsprechend ist es damals in den ersten Jahren, also 21 und 22, gar nicht so richtig aufgeploppt, weil die Corona-Pandemie einfach im Vordergrund stand. Mhm. Grundsätzlich hat dieses Gesetz das Ziel, nämlich die Weiterentwicklung der Gesundheitsförderung. Das bedeutet, dass wir Menschen, die einen Intensivstatus haben, beziehungsweise Menschen, die in Rehabilitationseinrichtungen sind, dass die besser gestärkt sind und eine bessere Nachschlussbehandlung bekommen, beziehungsweise auch ein Recht auf eine gute Maßnahme, Reha-Maßnahme haben. Das hört sich im Großen ganz gut an und ist eigentlich auch ein gutes Gesetz. Das Problem daran ist, dass dieses Gesetz damals beschlossen wurde, ohne wirklich mit sozialen Verbänden ins Gespräch zu kommen, ohne das mit kleineren Pflegediensten, mit mittleren, größeren Pflegediensten besprochen wurde. Sondern es gab damals eine Expertise von Menschen, die gesagt haben, so muss das umgesetzt werden. Großer Knackpunkt zum Beispiel ist bei uns, wir versorgen ja ausschließlich Patienten, die in der außerklinischen Beatmung sind, also Patienten, die entweder also tracheostomiert sind, also eine Kanüle im Hals haben, ja, und Patienten, die beatmungspflichtig sind, also auch beatmet über eine Heimbeatmung praktisch, also ein Beatmungsgerät, was sie bei uns in den jeweiligen Wohngemeinschaften mitbringen. Diese Patienten bekommen ja eine HKP, also eine Verordnung häuslicher Krankenpflege. Früher war das so gewesen, bevor dieses Gesetz in Kraft getreten ist, dass praktisch der Hausarzt diese HKP ausgefüllt hat. Die ist dann zur Krankenkasse gegangen. Da gab es damals noch meistens eine medizinische Prüfung durch den MDK. Und dann wurde meistens für ein Jahr diese Kostenübernahme bewilligt. Das Gesetz besagt jetzt, dass es eine Potenzialerhebung geben muss. Das bedeutet, Sie müssen einen Pulmologen haben und einen Internisten. Und beide müssen eine Verordnung ausstellen und beide müssen sich darüber im Klaren sein, ist der Patient dekanulierungsfähig, das bedeutet, kann man die Kanüle wieder entfernen, oder kann der Patient das noch nicht und er muss weiter in der jeweiligen Wohngemeinschaft bleiben. Nun wissen wir alle, wir haben ein riesengroßes Problem mit Ärzten, also mit Pflegefachkräften, aber auch mit Ärzten, also auch mit Pulmologen. Und viele unserer Kolleginnen und Kollegen oder auch Mitbewerber praktisch bekommen gar keine Ärzte ran, die das mitmachen können. Das bedeutet, dass sie teilweise vor sich hin dümpeln und versuchen, krampfhaft diese Verordnungen hinzubekommen von 2 Ärzten, diese aber nicht bekommen. Wir haben im Netzwerk Gott sei Dank 2 Pulmologen, mit denen wir gut zusammenarbeiten, wo wir diese Potenzialerhebung machen. Aber wir haben jetzt den Patienten, Herr XY zum Beispiel. Dort kommt der Pulmologe, schaut sich diesen Patienten an, macht eine Visite, schreibt in seinen Bericht rein, in seiner Potenzialerhebung, Patient ist nicht tracheal, also dekanulierungsfähig. Und dann kommt der Internist, überprüft den Pulmologen praktisch, wobei das eigentlich ein Internist in der Form ja gar nicht kann, weil das nicht seine Fachrichtung ist, und sagt, okay, beide sind halt nicht fähig, beide Verordnungen werden eingereicht, Patient braucht Intensivpflege. Gut, nun geht diese Verordnung zu den Krankenkassen. Die Krankenkassen sind aber selten mit der Expertise des Pulmologen und des Internisten zufrieden. Das bedeutet, dass dann nochmal der medizinische Dienst der Krankenkasse auch nochmal prüft. Dies kann im Schnitt zwischen 4, 6, 8 Wochen bedeuten. Wir haben den Fall gemacht, also es wurde jetzt in den letzten Jahren besser, aber in den ersten Jahren hatten wir von 100% 70% Ablehnungen.
Okay.
Wo wir in den Widerspruch reingehen mussten. Was dazu geführt hat, dass wir teilweise die Kosten in diesem Zeitraum gar nicht bekommen haben oder nur schwierig bekommen haben. Die Kassen sind zwar verpflichtet, bis zur Entscheidung die Kosten zu übernehmen, aber es gibt einige Kassen, die sich darauf ausruhen und sagen, wir warten, bis das medizinische Gutachten da ist. Das kann natürlich für einen Pflegedienst ein finanzielles Debakel sein, wenn er natürlich auf einmal seine Kosten nicht refinanziert von den Krankenkassen. Das war eins der größeren Probleme, die wir hatten. Dazu kam natürlich dann auch die Tariflöhne. Also dieses Gesetz sagt ja, jedes Bundesland, das ist immer unterschiedlich, wie die Wirtschaftskraft auch in dem Bundesland ist, muss jetzt Tarif zahlen. Also die Kirchen haben das ja schon viele Jahre gemacht und der öffentliche Dienst auch. Die privaten Dienstleister oder besser gesagt privaten Pflegedienste hatten ja sich so ein eigenes Haustarifmodell über die Jahre erarbeitet. Nun kam praktisch dann der Gesetzgeber und hat gesagt, also in Berlin zum Beispiel sind wir jetzt momentan bei 23,84 Euro die Stunde. Im Durchschnitt von allen Mitarbeitern. Also alle Mitarbeiter werden zusammengerechnet. Da darf noch Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld reinkommen. Und dann wird das Ganze auf 12 Monate durchgerechnet und dann kommt unten ein netter Stundensatz raus. Was dazu geführt hat, dass wir bestimmte Boni-Leistungen, die wir mit Mitarbeitern auch schon vorher hatten oder auch Zuschläge etc., eigentlich verändern hätten müssen, aber nicht verändern dürfen, weil die ja wiederum im Arbeitsvertrag verankert sind. Und dies hat für viele Pflegedienste auch dazu gebracht, dass sie einfach diese Personalkosten, die plus dieser Lohntarifanbindung ins Exorbitante gestiegen hat. Also dadurch haben wir exorbitante Personalkosten. Für die Patienten wiederum hat das Ganze aber auch bedeutet, dass sie immer in einer Ungewissheit sind. Also sie sind in einer Ungewissheit, sie wissen nie, kann ich jetzt in meiner Häuslichkeit bleiben, muss ich wieder in die Klinik. Manche Patienten müssen alle halbe Jahre in die Klinik zur Beatmungskontrolle. Die wissen einfach nicht, wie es weitergeht. Dazu kommt noch, wenn wir einen Patienten zum Beispiel haben, der sagt, er möchte aber nicht die Kanüle loswerden, weil er damit sich zurechtfindet und weil er auch Angst hat, was danach auf ihn zukommt, streicht die Kasse die Kosten. Also die Kasse zwingt praktisch den Patienten, das durchzuführen. Wir hatten dadurch viele Patienten, gerade im ersten Q diesen Jahres, die dann in Kliniken dekanüliert werden. Wir haben die Erfahrung gemacht, 70% weilen leider nicht mehr unter uns.
Gut, Ihrer Antwort entnehmen wir, dass es unglaublich viel Konfliktpotenzial gibt mit diesem Gesetz. Lassen Sie uns auch noch mal ein bisschen andere Seiten beleuchten. Wie wirkt sich denn diese Reform ganz konkret auf die Arbeit und auch auf die Struktur von Pflegewohngemeinschaften bei eben ganz genau privaten Unternehmen wie dem WVV Gesundheitsnetzwerk aus?
Naja, der Bürokratieteil ist natürlich gestiegen. Erstens haben wir 2 Verordnungen, die wir jetzt immer einreichen müssen. Wir müssen viel mehr in Kommunikation mit den Kassen gehen. Wir haben mittlerweile einen Atmungstherapeut bei uns in der Netzwerkgruppe, der eigentlich die ganze Zeit den Kontakt hält, gemeinsam mit dem Case Management zu den Krankenkassen. Also wir müssen relativ viele bürokratische Sachen machen, die früher halt einfach nicht angefallen sind. Dann kommt dazu, dass wir natürlich auch jedes Jahr jetzt mittlerweile in die Entgeltverhandlungen mit den Krankenkassen gehen müssen. Also es gab ja bis 2020 gab es ja einen Tarif für alle Intensivpflegedienste in Berlin und Brandenburg. Das heißt, wir haben alle den gleichen Satz bekommen. Jeder hat Summe X für die Intensivstunde bekommen und das wurde immer über den BPA teilweise oder über andere Sozialverbände mit den Krankenkassen ausgehandelt. Dieses Jahr auch damals 2020, 2021 sind ja diese Verhandlungen gescheitert und damals gab es ein Schiedsurteil, dass jeder Pflegedienst praktisch jetzt verantwortlich ist, selber mit den Kassen in die Verhandlung reinzugehen. Das beinhaltet natürlich auch wieder sehr viel Bürokratie. Also wir müssen immer wieder neue Zahlenmaterial aufarbeiten. Wir müssen das einreichen, wir müssen das mitprüfen, wir müssen das wieder zurücksenden. Es wird dann wieder zu uns gesendet. Dann dauert das manchmal 4 bis 6 Wochen, bis die Krankenkasse sich das überhaupt angeschaut hat. Dann geht das wieder zurück zu uns. Das ist natürlich für uns auf der Ebene sehr kompliziert geworden. Für die Patienten bedeutet das, wir stecken jetzt ja wieder in der nächsten Vergütungsverhandlung. Wir haben ja bis jetzt einen 1:3 Personalschlüssel. Das bedeutet, eine Fachkraft betreut in der Regel 3 Intensivpatienten. Die Kassen wünschen sich jetzt aber eine 1:4 Betreuung. Das bedeutet, dass eine Fachkraft dann 4 Patienten im Durchschnitt versorgt. Was dazu natürlich dazu führt dann, dass die Individualität der Patienten weniger wird. Also man kann sich nicht mehr ganz genau auf die Bedürfnisse der Patienten einstellen. Und was dazu führt auch, das wird kommen, dass es zur Überforderung einfach kommt von Pflegefachkräften.
Jetzt sind Sie sehr gut vernetzt in der Branche. Gibt es denn positive und höchstwahrscheinlich auch negative Impulse, die Sie so empfangen von vielleicht Kolleginnen, Kollegen oder anderen Einrichtungen? Und gibt es generell noch weitere Probleme, mit denen Sie jetzt zu kämpfen haben mit dem Intensivstärkungsgesetz, die für Sie, Ihre Einrichtung entstanden sind?
Wir wurden ja damals über den 132er SGB V, Zusatzvereinbarung Intensivpflege, hatten wir unsere Verträge alle gehabt. Danach wurden wir ja damals praktisch, also haben wir unsere Zulassung erhalten. Dieser Vertrag wurde jetzt ja zum 30.06. diesen Jahres von Seiten der Krankenkassen gekündigt. Wir wurden praktisch mehr oder weniger gezwungen, einen neuen Vertrag zu unterschreiben zu ganz neuen Voraussetzungen. Wie zum Beispiel diese 1:4 Versorgung, aber auch wie die Räumlichkeiten auszusehen haben, wie die Patienten versorgt werden in dem Rahmen, wie die Qualifikationen der Mitarbeiter sind. Das gab es zwar schon vorher auch, aber jetzt nochmal sehr explizit. Nun wissen wir alle, wir haben auch Fachkräftemangel. Das heißt, die Geeigneten dafür zu finden, früher hatten wir immer 6 Monate Zeit, um die dann bei uns weiter zu qualifizieren. Das zum Beispiel dürfen wir jetzt nicht. Wir müssen sie wirklich von Anfang an in die Qualifizierung schicken, um dass sie dann auch wirklich an den Patienten arbeiten können.
Wir rudern noch mal so ein kleines Stückchen zurück. Wie empfinden Sie denn die Einsparungen von der Krankenkasse? Können Sie da auch irgendwas Sinnvolles oder Nachhaltiges entdecken, gerade so ein bisschen mit Blick in die Zukunft? Oder sind es auch in diesem Falle eigentlich mehr negative Aspekte, die überwiegen?
Definitiv negative Aspekte. Also wir haben alleine in diesem Jahr im ersten Quartal, glaube ich, sind 6 Pflegedienste hier in Berlin in die Insolvenz gegangen. Wir haben das ja auch gemerkt. Wir hatten auch in diesem Jahr, in dem ersten Q halt, sehr viele Patienten, die in Kliniken waren. Die Kliniken werden jetzt ja extra gefördert, wenn sie Patienten auch dekanilieren. Also es gibt ja jetzt dafür extra Geld auch teilweise für die Kliniken. Also dementsprechend haben die Kliniken natürlich auch aus wirtschaftlichen Gründen die Patienten länger bei sich behalten. Wir hatten zum Beispiel einen Leerstand in diesem Jahr von fast 30%. Das habe ich in den ganzen 10 Jahren noch nicht erlebt gehabt. Manche Kolleginnen und Kollegen, also in anderen Pflegediensten, wenn die nur eine WG haben oder nur 2 WGs und haben einen Leerstand von 30%, dann sind die nicht mehr wirtschaftlich. Und dann geht es ganz schnell, dass sie ihre Mitarbeiter nicht bezahlen können. Dann geht es ganz schnell dahingehend, dass sie ganz einfach zumachen müssen. Zudem möchte das Gesetz ja auch eher, dass wir die Patienten in der Häuslichkeit versorgen. Also in einer sogenannten 1:1. Wir haben ja früher diese Mehrfachversorgung ausschließlich gemacht. Das heißt, in Intensivwohngemeinschaften zwischen 6 und 7 Klienten, die haben zusammen gewohnt. Da waren immer 2 Fachkräfte und die wurden rund um die Uhr in ihrer Häuslichkeit versorgt. Die 1:1 Betreuung bedeutet, die Klienten haben ihre eigene Wohnung, wohnen dort alleine und werden dort rund um die Uhr versorgt. Das bedeutet aber, ich brauche pro Klient 5,5 Fachkräfte, um das umzusetzen. Es gibt dafür durchaus auch mehr Geld, aber Ziel ist ja in der Sache, und das wird zwar nicht so ausgesprochen, aber keiner hat so viel Fachkräfte, um dass er diese Klienten im Grunde genommen zu Hause betreut. Und dementsprechend sagt die Kasse zwar, Häuslichkeit möchten sie fördern, aber im Grunde genommen fördern sie damit, dass die kleinen Intensivwohngemeinschaften kaputt gehen und die Patienten dann irgendwie in Pflegeheimen landen, die so ein bisschen einen Beatmungsbereich praktisch haben, aber total überfordert sind eigentlich bei der Umsetzung oder Versorgung der Klienten.
Und genau das ist ja das große Dilemma. Wir sprechen von der Intensivpflege. Das sind letztendlich Menschen, die hilfsbedürftig sind. Und man erwartet, geht davon aus, hofft und wünscht sich natürlich, dass es hier auch eine hohe Pflegequalität gibt und gewährleistet wird. Und teilweise ist natürlich, was Sie auch gerade berichtet haben, ein hoher Therapieaufwand nötig. Ja klar, und das benötigt Personal und geschulte Menschen, die damit umgehen können. Jetzt haben Sie gesagt, das Gesetz sieht aber einen niedrigeren Personenschlüssel vor. Das heißt, eine Pflegekraft soll sich eigentlich um mehr Menschen bestmöglich kümmern. Wer profitiert denn eigentlich von diesem tollen Schlüssel, der da aufgestellt wird, wenn nicht die Pflegeeinrichtungen und die pflegebedürftigen Menschen?
Naja, uns wird natürlich versucht zu vermitteln, dass es eigentlich dem Pflegedienst nämlich zugutekommt, weil der Pflegedienst nicht mehr pro Schicht eine 1:4 Betreuung machen muss, sondern pro Dienstplan. Also ich muss eigentlich nur in meiner Payroll und meinen Dienstplan so viele Mitarbeiter haben, dass das passt.
Okay.
Im Grunde genommen ist es aber so, dass die Patienten davon ja nicht profitieren werden, wenn wir eine 1:4 Quote haben. Beziehungsweise viele Intensivwohngemeinschaften sind 6er Wohngemeinschaften. Es gibt, wir haben auch einige, da haben wir 12, hier in Brandenburg, aber in Berlin zum Beispiel sind das alles 6 bis 7 Patienten, Klienten, die da drin wohnen. Soll ich jetzt am Tagdienst nur eine Fachkraft dort reinsetzen, die dann praktisch 6 Klienten macht und dafür in der Nacht dann 2, dann komme ich nämlich auf den Schlüssel. Oder ich werde am Tagdienst 2 reinsetzen und werde in der Nacht dann nur eine einsetzen. Wird dazu führen, dass irgendwann die Mitarbeiter in die Überforderung gehen, weil wenn ein Notfall passiert, gerade auch in der Nacht, ist die Fachkraft alleine, aber sie hat ja noch andere Patienten.
Was ist die Lösung?
Wir haben noch keine Lösung. Wir sind in den Vergütungsverhandlungen. Die müssen ja bis zum 31.12. diesen Jahres abgeschlossen sein. Und wir verhandeln natürlich noch auf 1:3 Schlüssel. Also ja. Wir versuchen natürlich, da auch noch mit den Kassen ein Agreement hinzubekommen und dass beide Seiten profitieren. Aber bis jetzt haben wir dazu noch keine Lösung.
Jetzt kommen wir zum Schluss nochmal auf hoffentlich eine positive Wendung und da spreche ich auch ein wenig Ihre Expertise und Erfahrung an. Welche Maßnahmen ergreift denn ganz konkret das WVV-Gesundheitsnetzwerk trotz dieser ganzen Einsparungen, über die wir uns heute unterhalten haben, durch die Gesetzgebung, durch die Krankenkasse, um hier natürlich auch diese hohe Qualität in der Pflege sicherzustellen?
Ja, also unser Netzwerk umfasst ja mittlerweile knapp 450 Mitarbeiter. Wir haben ja mehrere, also wir haben einen großen Intensivpflegedienst in Berlin und in Brandenburg. Wir haben eigenen Krankentransport. Wir haben Therapiezentren, wo wir Physiologe und Ergotherapie anbieten. Und wir sind auch so gut vernetzt. Das bedeutet, dass wir natürlich innerhalb der Netzgruppe, innerhalb des Netzwerks gut zusammenarbeiten können und auch immer wieder auch natürlich bestimmte Dinge ausgleichen, weil wir halt mittlerweile so groß sind. Und dadurch profitieren natürlich die Mitarbeiter. Und wir geben natürlich auch eine Menge an Geld aus für die Qualifizierung unserer Mitarbeiter und auch für die Recruiting, also für Personalgewinnung, um dass wir wirklich immer gut ausgebildete Fachkräfte innerhalb der Netzgruppe haben. Aber natürlich ist es so, dass wir untereinander auch mal springen müssen. Also der Wunsch, dass es wirklich immer nur an einem Standort die gleichen Mitarbeiter tätig sind, was eigentlich meine Prämisse immer war, was ich immer wollte, ist aufgrund dieses einfach nicht möglich. Wir müssen uns halt jedes Mal immer neu aufstellen und müssen schauen, wo brauchen wir jetzt gutes Personal, wo müssen wir jetzt hin und dementsprechend dann auch reagieren. Und wir hatten das, Entschuldigung, wenn ich das noch sagen darf, wir hatten das auch in diesem Jahr das erste Mal, dass wir 2 WGs auch schließen mussten aufgrund der Auslastung. Und dann mussten wir uns da auch dann irgendwie zusammenschließen, wie können wir die wenige Patienten dann auch woanders noch umverlegen, dass wir auch wirklich einerseits für den Patienten gut arbeiten können, für die Mitarbeiter, aber auch, dass wir die Wirtschaftlichkeit im Blick haben.
An dieser Stelle erst einmal vielen Dank, dass Sie bei uns waren und ich wünsche Ihnen trotz dieser sehr unschönen Lage erst einmal alles gut und vielleicht geht es ja doch noch zu Ihrem positiven Sinn aus. Dankeschön.
Vielen Dank.